Gut, das Thema heute ist Jesus berühren. Vielleicht ein ungewöhnliches Thema, aber jetzt lese ich erst einmal eine Schriftstelle, Matthäus 8, 8 bis 10 vor. Da geht es jetzt noch nicht direkt um das, aber es geht dann in die Richtung. Ein Hauptmann, also ein Römer, antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach oder in mein Haus trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin und er geht. Und zu einem anderen: Komm und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies und er tut's. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Also dieser römische Hauptmann, er wusste, dass er eigentlich nicht würdig war, von Gott irgendetwas zu empfangen. Weil er war ja kein Jude. Die Römer hatten ja ganz andere Götter. Aber er hat wahrscheinlich von Jesus gehört gehabt, dass der Autorität hat, über irgendwelche Krankheiten, um zu heilen. Und dieses Prinzip hat er verstanden, das Prinzip von Autorität und Befehlsgewalt. Also das, wenn ein Hauptmann nicht kennt, dann ist er fehl am Platz. Also er hat das genau gekannt und er hat das bei Jesus auch so verstanden und so gesehen. Und genau auf dieser Ebene hat er sich mit Jesus kurzgeschlossen. Das konnte er als Soldat einordnen und verstehen und hat da somit seine eigene Art von Glauben damit aktiviert. Es war einfach eine echte Sache. Es war nicht irgendwas Gespieltes, es war nicht eine Heuchelei. Und das gefällt einfach Jesus. Das müssen wir wissen. Das Echte, nicht das Aufgesetzte, das Religiöste, sondern das Echte, der echte Glaube. Das hat Jesus gefallen und Jesus hat seiner Bitte auch stattgegeben. Und das sollen wir auch lernen. Diesen einfachen Glauben ohne irgendwelches religiöses Getue, den sollen wir lernen und sollen wir anwenden. Aber wir haben sogar noch ein bisschen einen Vorteil, den dieser Römer nicht hatte und trotzdem wurde das einem Gebet nachgegeben. Also dieser Römer war nicht würdig und er hat auch gesagt, er ist nicht würdig, dass Jesus zu ihm nach Hause kommt. Aber wenn er was sagt, dann wird sein Diener gesund. Aber er hat sich trotzdem getraut, zu Jesus zu gehen. Auch wenn er nicht würdig gewesen ist, zu Jesus ist er gegangen, eben weil er dieses Prinzip verstanden hat. Aber wir als Gläubige, als Kinder Gottes, als die, die im neuen Bund sind, wir sind mehr, wir sind würdig, wir sollten das wertschätzen und wir sollen das also sehen können. Wir sind würdig zur Gemeinschaft mit Jesus. Wir dürfen zu ihm kommen und er kann auch und darf auch zu uns kommen, weil sein Opfer, sein Blutopfer hat uns würdig gemacht zur Gemeinschaft mit Jesus. Es ist der Glaube an dieses Fleisch- und Blutopfer, dass das verursacht hat, dass wir würdig gestellt wurden, gerecht gemacht, sündlos gesprochen, weil wir an dieses Opfer glauben und weil wir damit in diesen neuen Bund eingetreten sind. Durch Jesus und seinem Opfer am Kreuz, das er sich für uns geopfert hat, ist nämlich Frieden geschaffen worden zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und den gläubigen Menschen. Das müssen wir noch einwenden, weil die Ungläubigen, da steht noch was dazwischen, da ist nicht Frieden gemacht. Epheser 2, 17, 18 und 19 erklärt das der Paulus ganz eindeutig. Das lese ich jetzt einfach auch noch vor. Und er, also Jesus, kam und hat Frieden verkündigt. Euch, den Fernen, also den Heiden, ist er gemeint, und Frieden den Nahen, den Juden damals. Und es war der Friede mit Gott, wie Römer 5, 1 das beschreibt. Das lese ich dann auch noch vor. Und durch ihn, durch Jesus, haben wir beide, also die Juden und die Heiden, durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und das ist ein schöner Ausdruck, sagt man zwar heute nicht mehr Gottes Hausgenossen, aber wir sind sozusagen seine Familie oder zumindest, wenn das jemand nicht annehmen kann, Familienmitbewohner. Wir wohnen unterm Strich im selben Haus, wir sind im selben Stammbaum, wir sind eingepfropft in den edlen Ölbaum. Wir sind mit Gott, mit Jesus und mit all den Heiligen versammelt in einem Königreich. Und das, wo ich schon gesagt habe, Römer 5, 1 und 2, das ist das noch einmal mit dem Frieden mit Gott. Da sagt der Paulus, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das sind Aussagen, das sind Schlüsselverse des Neuen Testaments. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, wichtig, nicht aus irgendwelchen Werken. Und das ist der Grund, weil wir gerecht sind, sündlos, so haben wir Frieden mit Gott. Die Sünde ist beseitigt, die den Unfrieden gestiftet hat. Und durch den Glauben haben wir Zugang zu dieser Gnade bekommen. Wir haben Zugang zur Gnade, zur Rechtfertigung, zum Frieden mit Gott, zur Gemeinschaft mit ihm. Das müssen wir ganz fest uns einprägen, weil um das geht's eigentlich, die Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben durch das, dass unser Glaube uns gerechtfertigt hat, Frieden gemacht mit Gott und haben deshalb Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, schreibt der Paulus. Wir stehen in dieser Gnade. Also wir hängen nicht da irgendwo dran und nur gerade, dass wir noch Gnade erreichen, sondern wir stehen in dieser Gnade. Fest stehen wir. Das alles nur durch den Glauben an Jesus und das Opfer, das er gebracht hat. Wir sind praktisch mit Gott versöhnt. Die Hindernisse sind beseitigt, die Tore sind offen, der Vorhang ist ja zerrissen, als Jesus am Kreuz starb. Und so haben wir Freimütigkeit empfangen, dass wir zum Gnadenthron hinzutreten dürfen. Das sagt uns Hebräer 4,16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also, wir dürfen freimütig kommen. Wir müssen nicht mehr irgendwie, wie im Alten Testament, irgendwelche Tiere vorher opfern, schlachten, Blut vergießen, Dinge mit Blut besprengen. Das ist alles erledigt durch das Blut Jesu. Deshalb haben wir eben diese Freimütigkeit. Wir dürfen zum Gnadenthron kommen und dort gibt es Gnade. Darum heißt er ja Gnadenthron. Barmherzigkeit, Gebetserhörung, Gnade und Barmherzigkeit gibt es dort. Und das sagt er hier, zur rechtzeitigen Hilfe. Er kommt praktisch, sagt, nicht zu spät. Aber hier an diesem Punkt hängen die meisten Christen fest und es klappt nicht so richtig mit diesem Beten und mit dem Erhören, weil ein Sünden- oder Sünderbewusstsein einfach da störend ist. Also dieses Sünderbewusstsein oder Sündenbewusstsein, die Verdammnis, die da einherkommt, blockiert diese Freimütigkeit, zum Gnadenthron hinzuzutreten, in den Bereich des Geistes zu gehen. Da machst du die Türe wieder zu. Die Werkslehre, die die Kirchen vermittelt haben, manchmal auch sogar die Freikirchen, Gebote und Gesetze, das Neue Testament wieder vergesetzlicht hat, das ist wie ein Pflock ins Herz gerammt. Du bist festgebunden, du kommst nicht weiter, du darfst nicht hinzutreten. Und genau das möchte ich hiermit zerstören, mit solcher Lehre, damit wir freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade. Und du musst wissen, du darfst und du sollst und du kannst hinzutreten. Da steht nichts mehr dazwischen. Es ist Frieden gemacht zwischen Gott und den Menschen. Aber so eine Werkslehre der Gebote und Gesetze macht den Glauben oder hat den Glauben vieler Menschen, Christen, zunichte gemacht. Das muss man überwinden. Du bist durch den Glauben an Jesus und sein Opfer wiedergeboren worden. Somit bist du ein Kind Gottes. Das Wort Gottes, es war der Same, es hat dich praktisch gezeugt. Gott hat dich gezeugt mit seinem Wort. Du bist von Neuem geboren worden. Jetzt bist du eine neue Schöpfung. Jetzt bist du gereinigt, geheiligt, gerecht und sinnlos. Und da das unterstreichen wir ganz fest und machen einen dicken Punkt dahinter. Das ist Fakt. Und somit bist du und ich und alle die, die wirklich glauben, würdig, zum Gnadenthron hinzuzutreten, hinzuzukommen, Gnade zu empfangen, Barmherzigkeit zu empfangen, Gebetserhörungen zu bekommen. Also im Alten Testament, wer es weiß oder schon mal gelesen hat, da stand dieser Gnadenthron im Tempel vorne drin, im Allerheiligsten, hinter diesem riesigen Vorhang. Und dort war Gottes Gegenwart spürbar da. Also dort war Gott gegenwärtig. Aber wir wissen ja, dieser Tempel in Jerusalem wurde zerstört, er ist nicht mehr da. Auch nicht dieses Allerheiligste. Und wir brauchen es auch nicht mehr, weil das echte Allerheiligste, das ist in den Himmel, wo Jesus dann selber hineingegangen ist nach seiner Himmelfahrt und hat sein eigenes Blut dort hineingebracht als unser Hoherpriester, hat für uns eine ewige Erlösung erwirkt und dort dürfen wir hinzutreten. Nicht vergessen, wir dürfen hinzutreten durch den Glauben. Also wir gehen da nicht körperlich hin, wir gehen durch Glauben hin, Wir bewegen uns durch Glauben vor Gottes Thron, vor Gottes Angesicht, kommen wir später noch drauf, Gottes Angesicht suchen, das ist im Alten Testament oft genannt worden. Also nicht von der Ferne per E-Mail ein Gebet, sondern hinzutreten vor Gottes Angesicht, um zu beten. Also dieses Allerheiligste, dieser Gnadenthron ist für uns jetzt im geistlichen Bereich, auf der himmlischen Ebene. Und dann stellt sich die Frage, haben wir auch da Zugang? Können wir das überhaupt oder dürfen wir das überhaupt? Und ich sage, ja klar, was sonst? Warum würde es sonst heißen, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade? Wenn das der Paulus oder der Hebräerbrief so sagt, dann ist es auch so möglich. Sonst wäre das ein Blödsinn. Aber eben nicht mehr körperlich, physisch wie im Alten Testament. Und damals durfte es ja auch nur der Hohepriester einmal im Jahr. Und die anderen mussten draußen bleiben und nur bis ins Heiligste, glaube ich. Ich weiß gar nicht so genau. Aber jetzt, im Neuen Bund, sind wir würdig gemacht. Wir dürfen hinzutreten, weil Jesus, der Vorläufer, hineingegangen ist. Der Erste hat den Weg gebahnt, hat mit seinem Blut alles Sündige beseitigt. Dann haben wir eben diese Freimütigkeit dadurch empfangen. Wie gesagt, die Aufforderung in Hebräer 4,16 steht, dass wir hinzutreten zum Thron der Gnade dürfen und sollen, ja sogar müssen. Müssen in Anführungsstrichen. Es ist jeder freigestellt, aber es wäre Torheit, wenn man es nicht tun würde oder wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und das nicht tun. Auf jeden Fall, das ist jetzt der Himmel und nicht mehr irgendwo in einem Gebäude aus Steinen gemauert, wie auch die katholischen Kirchen oder die anderen Kirchen hier vorne ihren Tabernakel haben, der das ein bisschen so abbildet und den Altar davor und das Ganze, das ist alles ein bisschen so ein Nachbau von dem alttestamentlichen jüdischen Tempel. Das ist für uns im Neuen Bund nicht mehr relevant. Das brauchen wir nicht, das gibt es auch gar nicht mehr. Wir dürfen auf der geistlichen Ebene hinzutreten und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir hinzutreten. Und dort dürfen wir auch empfangen. Aber da muss man dann einwenden, es gibt Hindernisse und Schwierigkeiten, wenn man das tut. Weil die geistliche Welt der Finsternis natürlich das verhindern will und vereiteln will und verschleiern will, damit wir das ja nicht tun. Weil dann kommen plötzlich die Gnadengaben und die Segnungen und die Wunder hervor und die Erhörungen der Gebete und das will ja die Finsternis verhindern. Und es gab da, ich habe da zwei Beispiele aus der Bibel, zwei Leute, die sich an Jesus gewandt haben und da sehen wir dann auch, dass da Schwierigkeiten gab, von Jesus Heilung zu empfangen. Das erste ist diese Frau, die 12 Jahre Blutfluss hatte und völlig verzweifelt war. Und die letzte Rettung, hat sie gemerkt, es ist Jesus. Die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Die letzte Rettung ist Jesus. Und sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühren könnte, dann würde ich geheilt. Aber sie wusste, nach dem Gesetz ist sie unrein. Und wenn sie auffliegt, wenn sie zu Jesus hingeht, unter die Menschenmenge, weil das durfte sie ja nicht, dann wird sie gesteinigt. Also das war ein ziemlich hohes Risiko, das die Frau auf sich genommen hat. Aber es war halt einfach ihre einzige Chance, ihre letzte Rettung, das Gewand von Jesus zu berühren, weil dann werde ich geheilt, hat sie sich gesagt, weil sie schon bestimmt Geschichten gehört hat oder vielleicht von der Ferne gesehen hat, wie Jesus die Kranken geheilt hat. Dann nahm sie ihren ganzen Mut der Verzweiflung zusammen und hat alles auf diese eine Karte gesetzt. Jesus, meine einzige und letzte Chance. Und somit hat sie das Gesetz überwunden. Sie hat das Gesetz weggetan und hat es überwunden, hat sich über das Gesetz hinweggesetzt, so muss ich sagen. Diese Frau hat sich über das Gesetz, das jüdische Gesetz, hinweggesetzt und hat etwas getan, was sie eigentlich nicht tun hätte dürfen. Und die Aussage, die sich im Herzen dann gemacht hat, festgelegt hat, ist eben, wenn ich sein Gewand anrühre, werde ich geheilt. Ich lese das mal noch genau vor, in Matthäus 8, 20 bis 22. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Also sie hat das Gesetz beiseite getan, sie hat das Gesetz überwunden und hat dem Glauben Raum gegeben. Da sehen wir, der Glaube hat was bewirkt, das Gesetz hat sie nur gesteinigt, fertig gemacht. Aber sie hat es gewagt und sie hat gewonnen. Ich habe die gleiche Begebenheit noch einmal aus dem Lukas-Evangelium, weil der Lukas hat es ein bisschen genauer beschrieben. Können wir noch ein bisschen was davon lernen. Lukas 8, 43 bis 47. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte. Sie kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Also Jesus hat plötzlich gespürt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Er hat diese Berührung des Glaubens gespürt. Es haben ihn viele Leute berührt, alle haben sich um ihn gedrängt, aber nur eine hat ihn im Glauben berührt. Eine hat einen echten Herzensglauben aufgewandt und hat es in die Tat umgesetzt und hat ihn berührt. Und diese Berührung hat Jesus gespürt. Diese Berührung hat ihn in seinem Herzen berührt. Nicht nur am Arm oder am Fuß oder an seinem Gewand. Diese Berührung hat Jesus im Herzen berührt. Und dadurch wurde Kraft freigesetzt und Jesus hat es sofort gespürt, dass diese heilende Kraft von ihm ausgegangen ist. Die anderen die haben ihn körperlich berührt, aber diese Frau des Glaubens hat ihn geistlich berührt. Viele Christen denken sich oder sagen sogar, ja, wenn Jesus heute hier wäre, dann würde ich geheilt, dann würde dieses und jenes passieren, dann wäre das alles so und so. Aber die Tatsache ist, Jesus ist heute nicht mehr körperlich hier. Er ist ja in den Himmel aufgefahren, er wird wiederkommen, das wissen wir, aber momentan ist er nicht körperlich anwesend. Damit ist dieser Wunsch eigentlich schon einmal ja, für nichtig erklärt. Aber wir müssen wissen als Christen, Jesus ist ja im Geist hier. Durch den Heiligen Geist ist er ja trotzdem hier. Und die Frage ist, wie berühren wir Jesus? Berühren wir ihn oder versuchen wir, ihn körperlich zu berühren, das nicht möglich ist, weil er nicht hier ist körperlich? Oder berühren wir ihn geistlich? Berühren wir ihn im Glauben oder berühren wir ihn nur irgendwie mit religiösen Tralala? Das ist der Unterschied. Wenn auch heute hier Jesus im Glauben berührt wird, wird von ihm dieselbe Kraft ausfließen wie damals, als er körperlich anwesend war. Natürlich, wenn irgendeine Dienstgabe hier ist, wie jetzt zum Beispiel der Paulus, das damals war, als von seinen Kleidungsstücken, Schweißtüchern und so weiter auch diese Kraft ausgegangen ist, dann ist das noch eine ähnliche Sache. Aber dann muss eben einfach so eine Dienstgabe gegenwärtig sein und die sind halt leider auch sehr dünn gesät. Also müssen wir uns auf die Ebene begeben, auf der wir Jesus begegnen können. Auf der Ebene des Geistes und das durch den echten Glauben. Kein religiöses Getue, sondern diesen echten, ungeheuchelten Glauben. Und da gibt es auch Hindernisse zu überwinden, so wie damals diese Frau, die musste das Gesetz überwinden, die Angst, sie könnte gesteinigt werden, wenn sie auffliegt und so. Und so gibt es auch heute, wenn wir versuchen, Jesus im Geist zu berühren, auch Hindernisse. Man hat vielleicht irgendwelche Bedingungen gesetzt oder man schaut auf seine eigenen Schwachheiten, man fühlt sich unwürdig, man denkt, man ist ja ein Sünder. Das sind alles solche Dinge, die dieses Berühren von Jesus im Bereich des Geistes behindern. Also müssen wir wegschauen von den natürlichen Dingen und Begebenheiten und in den Bereich des Geistes schauen, um Jesus wirklich zu begegnen und zu berühren. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, es kostet einen Preis. Aber es ist nicht so ein hoher Preis, den man nicht bezahlen könnte. Es geht. Und der Lohn, wenn du den entgegenrechnest, ist weit mehr als das, was es kostet. Das möchte ich jetzt einmal einwenden. Nicht, dass jemand sagt, oh je, dann gebe ich gleich auf. Aufgeben ist der schlechteste Ort. Jetzt komme ich noch mit dem zweiten biblischen Beispiel. Da geht es um den Bartimäus, den blinden Bettler. Markus 10, 46 bis 52. Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagten zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Also, dieser Bartimäus, hat bestimmt schon einiges von Jesu Wundern gehört. Aber wie sollte er in seinem Zustand zu Jesus gehen? Fast nicht möglich. Und so hörte er plötzlich, dass Jesus in seiner Nähe ist, dass er auf dem Weg vorbeimarschiert, und dann sah er plötzlich seine Chance. Er fing an zu schreien mit aller Kraft. Er schrie zum Herrn, zu Jesus, und was passiert? Widerstand. Die Menschen wollten ihn zum Schweigen bringen. Aber wir haben es gesagt, viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Also das ist schon heftig, sie haben ihn bedroht. Wahrscheinlich, halt's Maul, sei still, was will der Jesus von dir, so ungefähr. Aber er schrie noch lauter. Er hat seinen Glauben in die Spitze getrieben. Er hat sich nicht abbringen lassen. Und dieser Schrei, dieser Glaubensschrei, ging durch die geistliche Welt. Also der durchdrang nicht bloß jetzt mit Schallwellen so die natürliche Welt und die Ohren der Menschen dort, sondern dieser Glaubensschrei war auch ein geistlicher Schrei. Und er durchdrang damit die geistliche Welt und dann hörte ihn Jesus. Wahrscheinlich haben viele Leute geschrien oder was weiß ich, was bis da abgegangen ist. Aber sein Geschrei war ein Glaubensgeschrei und es ging in die Ohren von Jesus, in die Herzensohren von Jesus. Da warf dieser Bettler sein Gewand ab, ein Bettlergewand. Ich habe aber etwas gehört, ich weiß nicht, ob das so war, dass die Bettler ein spezielles Gewand hatten, damit man auch erkannt hat, sie sind Bettler und sie sind auch legitimiert dafür, dass sie sich als Bettler hinsetzen, an jeder an seinem Platz. Und es war mit diesem Gewand so markiert. Ob stimmt, weiß ich nicht, ist egal. Auf jeden Fall hat er sein Gewand abgeworfen, er sprang auf und ging direkt zu Jesus. Er hat auch etwas gewagt und er hat gewonnen. Er hätte auch sofort still sein können, als die Leute ihn bedrohten und sagen, sei still, halt's Maul, du bist nichts wert oder so. Aber er wusste, Jesus ist da, seine Chance ist gekommen. Er wusste, jetzt oder nie. Und deshalb hat er gleich noch lauter geschrien. Er hätte sich von Menschenfurcht abbringen lassen können. Und Menschenfurcht ist ein großes Hindernis, zu Jesus zu kommen. Ja, was könnten die Leute sagen, wenn ich mich jetzt plötzlich zu Jesus bekenne, wenn ich mich bekehre, wenn ich jetzt nicht mehr in die traditionellen Kirche gehe und vielleicht in eine Freikirche oder in einen Bibelkreis gehe, ja, was könnten gerade die Leute denken? Und die liebe Verwandtschaft ist auch noch dagegen. Da könnten ja sogar Unannehmlichkeiten auf mich zukommen. Ah ja, da bleibe ich doch lieber, wo ich bin. So machen es die meisten. Sie wollen nicht irgendwie Unannehmlichkeiten haben. Aber das berührt Jesus nicht. Da kommst du nicht weit. Entweder Jesus ganz oder Jesus gar nicht. Das Halbherzige, das geht nicht, das klappt nicht. Das endet meistens in irgendeinem religiösen Fahrwasser. Also Jesus berühren ist möglich, aber da muss alles andere weg. Denke mal an die Stelle, wo Jesus sagte, lieber geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher ins Reich Gottes. Das könnte man damit vergleichen. Also ein Kamel hat eine bestimmte Größe. Das Nadelöhr, da ist jetzt nicht die Nähnadel gemeint, sondern die kleine Türe in der Stadtmauer, wo halt bloß eine Person gerade so durch konnte. Das war dann für ein Kamel schon fast unmöglich. Und das hat Jesus als Beispiel verwandt. Also da konnte das Kamel wenn es auf Knien durchgeruppt ist, vielleicht gerade durch, aber wenn da noch jede Menge Gepäck auf dem Rücken des Kamels war, dann war das nicht möglich. Und so ist es auch oft mit Menschen, wenn da so viel Gepäck hinten drauf ist. Das nehme ich auch noch mit. Und ja, Maria, Mutter Gottes, die braucht man natürlich schon. Und die ganzen Heiligen und die Engelverehrung und das Amulett. Und die, ich weiß nicht, ich will es ja gar nicht alles aufzählen, was die Leute so mitschleppen an religiösen Zeugs. Das kannst du nicht mitnehmen, wenn du zu Jesus kommen willst. Wenn du wirklich Jesus berühren willst, musst du den ganzen Schrott wegschmeißen. Weil es hindert dich. Du kannst auch nicht das Gesetz mitnehmen und vorweisen, ja, ich war ja so guter Mensch und habe das Gebot gehalten und habe jenes getan und habe für Afrika gespendet oder sonst was. Nicht, dass du meinst, es ist schlecht, wenn man für Afrika was spendet. Aber das als Pluspunkt vorzubringen, das ist das Problem. Eigene Leistung. Ich habe und deshalb muss der Herr. Nein, Jesus muss letztendlich die letzte Chance sein. Nicht irgendwie noch andere Sachen mit einpacken. Das klappt nämlich nicht. Und wenn du in den Bereich des Geistes willst, wirst du feststellen, dass viele Dinge, die du heute für gut und richtig empfindest, plötzlich zu einem Hindernis werden. Ängste, Sorgen, Unglauben, Kleinglauben, Religiosität, viel Beschäftigung mit irgendwelchen anderen Zeug, nicht einmal schlechte Sachen. Es hindert dich trotzdem, weil deine Gedanken sich dauernd um dieses Zeug drehen. Und wenn du in den Bereich des Geistes zu Jesus, sein Angesicht kommen willst, muss dein Kopf ein bisschen frei werden von dem ganzen Zeug, sonst klappt es nicht. Also nimm dir Zeit für Jesus. Mach's nicht bloß oberflächlich, 5 Minuten, jetzt habe ich zumindest gebetet. Ja, insgeheim rechnet man schon gar nicht mehr mit dem, dass irgendwas passiert. Aber man hat jetzt eine Gebetspflicht erfüllt. Dann bist du abgedriftet ins religiöse Fahrwasser. Dann kehr wieder um. Schau auf ihn, dreh hin zu ihm, höre, was er zu sagen hat. Sei eine Maria, nicht eine Martha. Die Martha war so beschäftigt mit dem Bedienen und hat sich noch beschwert über Maria, weil sie die zu Jesus Füßen gesetzt hat. Aber die Maria, hat Jesus gesagt, hat das Bessere erwählt. Die irdischen, natürlichen Dinge sind nicht schlecht, aber die dürfen nicht die Nummer 1 sein, sonst klappt es einfach nicht. Und wenn es nicht so richtig läuft in deinem Leben und mit deinem Gebetsleben und mit allem drum und dran, dann ist das Gebot der Stunde, darüber mal nachdenken und schauen, was muss ich in meinem Leben verändern? Wie kann ich es hinbringen, dass ich jetzt mir wirklich, dass ich Jesus begegne, dass ich Jesus berühre, dass ich sein Angesicht suche, damit auch mein Gebet endlich erhört wird und was dabei rauskommt. Also suche Gottes Angesicht, ist oft die Aussage im Alten Testament. Also suche nicht, wie kann ich das Problem lösen? Wen könnte ich fragen? Wer könnte mir helfen? Vertraue nicht in erster Linie auf Fleisch, sondern vertraue in erster Linie auf Jesus. Ja, im Alten Testament, im Jeremia heißt es sogar einmal, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Armen macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Also wer auf die Schlauheit von Menschen, das Wissen und das Können von Menschen und Maschinen und was weiß ich alles in erster Linie vertraut, der kriegt ein Problem. Der Herr muss die Nummer 1 sein. Also suche erst einmal das Herrn Angesicht und den Rat von ihm und die Führung durch den Geist und dann sieh zu, dass du es so machst, wie er dich anweist. Also wie gesagt, die Sache kostet einen Preis, die kostet Zeit. Die kostet Zeit und die kostet auch den Preis, dass man sich von manchen Dingen verabschiedet, die sehr hinderlich sind. Also früher hat man immer so gesagt, stille Zeit machen. Das ist ein bisschen ein komischer Ausdruck, habe ich mir immer schon gedacht, aber die Sache an sich ist nicht verkehrt, in die Stille zu kommen, sein Angesicht zu suchen und von ihm auch dann Antwort zu bekommen. Psalm 27,8 zum Beispiel schreibt hier der Psalmist, mein Herz erinnert sich, suchet mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, suche ich. Und in der Hoffnung für alle ist dasselbe Vers, er schreibt, denn ich erinnere mich, dass du gesagt hast, suchet meine Nähe. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Also suche seine Nähe und entscheide das, du willst es tun und gib nicht auf, lass dich nicht abbringen. Widerstände werden kommen. Es werden Leute dir widerstreben oder eigene Gedanken, so wie dem Bartimäus, sei still, halt's Maul, hilft ja eh nichts. Was willst denn du? Du bist ein Sünder, du darfst gar nicht zu Gott kommen und was weiß ich. Ich will nicht mehr aufzählen, weil sonst würde ich bloß das aufzählen, was der Satan sagt, und das, dem will ich nicht die Ehre geben. Ich will sagen, du bist würdig, du kannst und du darfst und du sollst sein Angesicht suchen und du wirst sein Angesicht finden und er wird dir antworten und er wird deine Gebete erhören. Und ich sage dir eins, Gott hat immer eine Lösung. Wenn dein Problem so groß ist und die Sorge sich auftürmt wie ein riesiger Berg vor dir, Gott hat eine Antwort, Gott hat eine Lösung. Er ist nicht zu schwach und er ist nicht zu dumm. Aber die Frage ist, suchst du ihn und holst du die Lösung für dein Problem bei ihm? Oder beschäftigst du dich Tag ein, Tag aus mit deinem Problem? Wir auf dieser Erde haben immer wieder Probleme. Es werden immer wieder Probleme sich auftürmen. Aber wie gehe ich damit um? Beschäftige ich mit dem Problem und werde ich ganz konfus und werde ich fix und fertig, weil ein Riesenproblem jetzt da ist? Ja, wie mache ich das bloß? Oder tue ich das weg und suche sein Angesicht und kriege die Lösung aus Gottes Weisheit parat? Jeremia 29, 12, 13, 14. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören, spricht der Herr. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden. Unser Herr hat sich nicht geändert. Der Bund hat sich geändert und der Bund ist noch besser. Und wenn es damals im alten Bund schon gegangen ist, wie viel mehr heute? Also ruf dir ihn an, rufst du Jesus an oder deinen himmlischen Papa, wird er hören. Und wenn du ihn suchst mit ganzem Herzen, nach ihm fragst, werdet ihr ihn finden, sagt er hier. Du wirst ihn finden und er wird sich sogar finden lassen, sagt er hier. Und er wird dein Geschick wenden, er wird eine Antwort schicken und er wird eine Lösung für dich parat haben. Er wird seinen Engeln Befehl erteilen, dir zu dienen, dir zu helfen, den Ausweg zu schaffen. Aber tu die Sorgen, den Sorgenberg vor deinen Augen weg. Der Sorgenberg, der macht dich fertig. Suche sein Angesicht und sein Friede macht dich wieder fit. Also suche sein Angesicht. Das ist genauso, wie ich es am Anfang gesagt habe, ihn berühren. Das ist nichts anderes. Angesicht suchen, ihn berühren. Beständig. Du darfst es tun und du bist würdig dazu, weil das Opfer für dich spricht, weil Jesus als hoher Priester praktisch gesagt voraus hineingegangen ist in das Heiligtum, auf den Gnadenthron. Und so dürfen wir, die Glaubenden, ihm nachfolgen und hinzutreten, Barmherzigkeit empfangen, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Jeder von euch kennt wahrscheinlich den Psalm 91. Und da habe ich noch die letzten Verse, ziemlich die letzten 14 und 15. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Das sind doch Aussagen. Aber warum? Weil er an mir hängt, weil er mein Angesicht sucht, weil er mich berührt hat, weil sein Glaube mein Herz berührt hat. Deshalb, sagt der Herr, will ich ihn retten, weil er an mir hängt. Er hängt nicht an eigenen Leistungen, er hängt nicht an der Schlauheit von Menschen, an irdischen Dingen, er hängt an mir. Deshalb, sagt der Herr, will ich ihn schützen. Ja, und das ist halt so, du hast nichts drauf, was du stolz sein kannst. Wenn du auf eigene Leistung baust und es klappt, kannst du vielleicht stolz sein. Aber das gefällt dem Herrn nicht. Wenn du aber dich in die Hände des Herrn fallen lässt und die Abhängigkeit des Herrn fallen lässt, dann hast du nichts zum Prahlen. Das Einzige, was zum Prahlen hast, ist, dass der Herr deine Rettung ist, dass der Herr dein Schild und Schutz ist, dass der Herr es ist, der dich herausholt aus der Not. Und das ist die bessere Alternative, weil die eigene Leistung, die hört irgendwann auf. Irgendwann ist jeder Mensch einmal am Ende. Spätestens dann, wenn er kurz vorm Sterben ist. Dann hilft seine Schlauheit und seine Leistung und sein Können und sein Geld und was weiß ich, was er hat, nichts mehr. Aber da ist meistens schon zu spät. Also suche sein Angesicht. Und er sagt hier weiter noch im Psalm 91, der Vers 16, ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Und wer will das nicht? Ein gesättigtes, langes Leben im Heil, in Gesundheit, im Segen. Ein langes Leben ist was Schönes, wenn die Lebensqualität da ist. Ein langes Leben ist nicht schön, wenn die Qualität des Lebens nicht mehr schön ist. Da ist es besser, du gehst nach Hause. Aber der Herr will diejenigen, die sein Angesicht suchen, die seinen Namen kennen, die in ihm Gemeinschaft sind, mit diesem langen Leben und mit Heil, mit Segen sättigen. Und so ist die Bibel voll von Aussagen wo die Leute Gottes Angesicht suchten. Zum Beispiel auch David, da heißt es 2. Samuel 21,1, und es gab eine Hungersnot in den Tagen Davids, 3 Jahre lang, Jahr für Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn. Also David hat das Angesicht des Herrn gesucht, ihr könnt die Stelle da nochmal nachlesen, vielleicht verkehrt, was der Herr dann eben gesagt hat und was lang geht. Oder auch 2. Chronik 20,3, der Josaphat. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. War damals die Methode. Alle fasten und alle zusammen suchen Gottes Angesicht. Das Problem war wahrscheinlich ziemlich groß. Und so weiter und so fort in der Bibel. Und die Stelle, die ich letzte Mal im Gebetsabend schon vorgelesen habe, was heißt im 2. Chronik 7,14, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigte sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Hier geht es auch um das Suchen des Angesichts des Herrn. Also wir sollen sein Angesicht suchen, wir sollen Hindernisse überwinden, wir können auch überwinden, wenn wir mit ganzem Herz darauf festlegen, sein Angesicht zu suchen. Und wir werden ihn auch finden, weil er lässt sich finden und der Glaube wird ihn berühren und es wird eine Antwort kommen, es wird die Lösung kommen für das Problem, der Sorgenberg wird verschwinden und Gott wird das tun, was du ihm bittest, so wie bei der blutflüssigen Frau oder beim blinden Bartimäus. Ihr Glaube hat sein Herz berührt und das sollen wir ebenso so machen und die Widerstände einfach überwinden. Okay, Leute, das war die Lehre für heute. Jetzt gehen wir in den Lobpreis. Lobpreis ist nämlich ein ganz gutes Einstiegsmittel zum Angesicht des Herrn suchen. Du bist unser Gott, ein mächtiger Gott. Du herrschst vom Himmel herab, aus dem Geistlichen heraus. Du herrschst und alles ist unter deine Füße gestellt. All das Irdische ist unter deine Füße getan. Wie die Schrift sagt, die Erde ist der Schemel deiner Füße. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du den Weg freigemacht hast, dass wir hinzutreten dürfen zum Gnadenthron, weil du uns erlöst hast. Deine Gerechtigkeit haben wir angezogen. Wie einen Mantel hast du uns deine Gerechtigkeit übergezogen. Wir haben Christus angezogen. Wir rühmen uns nicht unserer Werke, sondern wir rühmen uns deiner, Jesus. Wir rühmen uns deiner Gnade. Wir rühmen uns, weil du Frieden gemacht hast zwischen unserem himmlischen Papa und uns. Du hast die Störung der Sünde beseitigt. Halleluja, danke, Jesus. Wir dürfen hinzutreten zum Gnadenthron. Hinzutreten, um rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Herr, wir brauchen uns nicht sorgen. Weil Sorgen bedeutet, der Herr kann es auch nicht. Aber du vermagst alles. Von deinem Angesicht, Jesus, ist Rettung, ist Heil. Wir beten dich an, Jesus. Wir beten an das Lamm Gottes auf dem Thron. Denn was du getan hast, Jesus, das konnte sonst keiner tun. Es gab viele religiöse Leute, Religionsstifter. Aber das, was du getan hast, Jesus, konnte keiner tun. Uns erlösen von der Sünde, von der Macht der Finsternis, vom Fluch. Du hast es vollbracht, Jesus. Du konntest es tun. Der Sohn Gottes konnte es tun. Der sündlose Mensch konnte es tun. Der gerechte Mensch konnte es tun. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus. Es ist nicht ein Verlustgeschäft, Jesus, es ist ein Gewinn. Wenn wir uns dir hingeben, ist es für uns Gewinn. Ein Riesengewinn, Jesus. Wir vertrauen dir, Herr, dass du unsere Wege bahnst. Du bist selber der Weg. Du bist der Hirte, du bist der Versorger. Du bist alles für uns, Jesus. Wir geben uns in deine Hände, Herr. Denn in deinen Händen und in deiner Herrschaft sind wir sicher. Da sind wir sicher. Wir sind sicher in deiner Hand, Jesus. Wir sind sicher unter deinem Schild, unter deinem Schutz, unter deiner Herrschaft, Jesus. Und es gibt nichts Besseres, wenn wir uns unser Leben dir anvertrauen. Voll und ganz. Nicht nur mit dem Lippenbekenntnis, sondern mit dem Herzen her. Wir ordnen uns dir unter, Jesus. Wir bekennen, dass du unser Herr, unser Erlöser bist. Und wir suchen dein Angesicht, wir suchen deine Führung. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Danke, Herr. beugen uns unter deine Herrschaft. Jeglicher Stolz wird zerschmilzt unter deiner Herrschaft. Vertrauen entsteht. Wo Stolz wegschmilzt, entsteht Vertrauen. Ein stolzes Verlass auf eigene Kraft, auf eigene Weisheit und Wissen, auf eigene Möglichkeiten, er wird zerschmilzt und Vertrauen auf Jesus entsteht. Tiefes Vertrauen entsteht. Hingabe entsteht. Glaube entsteht, der sich auf Jesus verlässt. Und der sich auf Jesus auch verlassen kann. Weil er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Du kannst dich auf ihn verlassen. Der Glaube kann sich auf ihn verlassen. Vertraue auf deinen Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. So steht geschrieben. Und wer sich auf Gott verlässt, der wird nicht verlassen. Wer sich auf Jesus verlässt, wird nicht verlassen. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, spricht der Herr. Gut, und da machen wir jetzt einen Amen, einen Punkt.